Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Der Motorsport-Tross hat sich auf den Weg nach Europa gemacht. Die MotoGP gastiert zum ersten Mal am Wochenende hier auf dem Kontinent. Und darüber müssen wir sprechen und das tue ich mit unserem Kooperationspartner von motorsporttotal.com, mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Ja, hallo Andreas und servus auch an alle Zuhörer.
Gerald, Jerez ist der erste Standort jetzt in Europa, an dem der MotoGP stattfindet an diesem Wochenende. Freuen sich die Fahrer darüber, jetzt endlich nach Europa zu können? Ich meine, Jerez ist ja nun wirklich eine Traditionsstrecke.
Ja, definitiv. Ja. Also wie du sagst, Jerez ist seit vielen, vielen Jahren ein richtiges Mekka für den Motorradrennsport. Und das hat zum Beispiel auch der Valentino Rossi nach dem letzten Rennen gesagt, jetzt freut er sich auf Europa, weil die MotoGP-Saison damit jetzt wirklich richtig losgeht. Jetzt kommen die ganzen Klassiker und die Saison ist jetzt im normalen Rhythmus und darauf freuen sich eben Fahrer und natürlich auch die Fans, die jetzt nicht früh aufstehen müssen oder spät am Abend schauen müssen. Es ist ganz normal am Samstag und Sonntag dann um 14 Uhr die Action und das ist dann schon ganz cool.
Ja, Jerez, du hast es gesagt, ist eine Traditionsstrecke, 4,423 Kilometer lang. Was würdest du als die typischen Dinge dieser Strecke dann ausmachen, beziehungsweise was ist das Typischste an dieser Strecke?
Also es ist jetzt nicht so eine riesenschnelle Strecke, es ist eher kleiner, enger, winkeliger, sehr kurvig. Also es kommt jetzt hier nicht so unbedingt auf die Motorleistung drauf an, sondern auf das Handling der Maschinen vom Chassis her. Und für Ducati war es bis jetzt immer ein sehr schwieriges Pflaster in der Vergangenheit deswegen. Und berühmt ist natürlich die Zielkurve. Da gab es schon viele Kollisionen, Dramen und Szenen, über die man Jahre später auch noch gesprochen hat.
Ja, aber ist das jetzt eine Strecke in Jerez, die jetzt quasi nur noch für Motorradsport genutzt wird? Du hast es gerade gesagt, ist das Mekka des Motorradsports. Was macht sie so interessant dann gerade für Motorräder?
Also sie ist sehr flüssig zu fahren. Ja. Und das ist halt richtig angenehm. Es ist jetzt nicht so eine moderne Formel-1-Rennstrecke, die auch eckige Kurven drinnen hat, wo der Rhythmus aufgebrochen wird. Ich meine, die Automobilrennen, die nutzen im letzten Streckenabschnitt eine Schikane. Die Motorräder fahren hier die runde Kurve, die auch schneller ist. Formel 1 war schon ewig nicht mehr jetzt dort, außer für Testfahrten. Und die ganze Gegend dort, die lebt einfach den Motorradrennsport. Ja, das ist so wirklich die Heimat der spanischen Fahrer und da machen die Fans auch ein Riesenspektakel drum. Also es wird sicher wieder volles Haus sein und eben die Atmosphäre ist einfach großartig jedes Mal dort.
Also macht auch dem Berichterstatter Spaß.
Ja, definitiv, ja. Definitiv, ja. Also es ist, wenn du jetzt siehst, Texas zum Beispiel oder Argentinien, wo natürlich auch Popularität für den Sport da ist und viele Fans gekommen sind. Aber es ist einfach ganz woanders und keine klassische Motorradrennstrecke. Und jetzt sind wir wirklich da in der Heimat der MotoGP, muss man sagen.
Ja, wir haben in Austin natürlich darüber gesprochen, über die Dominanz von Marc Marquez. Fünfmal angetreten, fünfmal gewonnen. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Sieger der letzten Jahre anguckt, dann sieht man durchaus unterschiedliche Gewinner. Valentino Rossi hat 2016 gewonnen, davor Jorge Lorenzo. Der hat sich relativ häufig dann auch schon in die Siegerliste eingetragen. Aber Marc Marquez in 2014, Dani Pedrosa 2013, Jorge Lorenzo dann noch zweimal 2011 und 2010 und Valentino Rossi relativ früh. Ist das Rennen so unvorhersehbar, wie es die letzten Sieger sagen, oder glaubst du, dass wir hier einen großen Favoriten haben auf der Strecke?
Also ich glaube nicht, dass es hier einen großen Favoriten an diesem Wochenende gibt und ich rechne hier mit einem Dreikampf oder Vierkampf zwischen den Yamaha und Honda-Fahrern, also Rossi, Vinales, Marquez und auch Pedrosa, weil der ist ja jetzt zuletzt in Austin auch ein sehr gutes Rennen gefahren. Also ich rechne, dass es dazwischen denen sehr eng zugehen wird und ich kann absolut nicht abschätzen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Was natürlich auch interessant wird, vor allem in der ersten Rennhälfte, kann man sicher davon ausgehen, dass hier auch die beiden Tech-3-Jungs vorne dabei sind. Vielleicht Iannone mit der Suzuki oder sogar ein Aleix Espargaró. Cal Crutchlow wird vorne auch mit kämpfen. Also ich schätze, dass die erste Rennhälfte wirklich sehr spektakulär werden kann und wird. Und dann eben hinten raus in der zweiten Rennhälfte wird sich dann wahrscheinlich zwischen den großen Top-Namen entscheiden. Aber keine Ahnung, wer da wirklich gewinnen wird.
Ja, Jorge Lorenzo, der hat ja durchaus ein bisschen was zu beweisen. Sein Saisonstart war jetzt ja nicht so berühmt. 13. Platz im Moment in der Gesamtwertung. Wird er dann vielleicht sogar ganz froh sein, dass es mal wieder nach Jerez geht, auf seine quasi Haus- und Heimstrecke?
Ja, also für ihn ist es sicher interessant, weil Jerez eine Strecke ist, die ihm liegt und wo er ihm schon viele Erfolge gefeiert hat, wie du angesprochen hast. Die Problematik ist, dass Ducati halt auf dieser winkligen Strecke immer schon große Probleme hatte und selbst den Casey Stoner konnte dort mit der Ducati nicht gewinnen. Der Vorteil ist, Ducati hat getestet vorab in Jerez vor ein paar Wochen und da haben sie sicher an der Abstimmung gefeilt und Lorenzo ist damals, glaube ich, an einem Tag 80 Runden oder so gefahren. Also für ihn wird das sicher auch eine Standortbestimmung werden, weil es ihm eine Strecke ist, die ihm liegt und er auf der anderen Seite sehen kann, wie gut oder wie schlecht die Ducati ist, ja, vor allem vom Handling her. Er hat jetzt letztens auch gefordert, dass Ducati nicht den Fokus nicht so stark jetzt mehr auf den Motor legen soll, sondern eben auf Handling, auf Chassis und so. Und jetzt, ja, Jerez, er wird sicher unter Beobachtung der Spanier stehen, von seinen Fans, was für ihn natürlich schwierig ist, wenn sein Nachfolger bei der Yamaha ganz vorne ist und er vielleicht nicht ganz vorne ist. Realistisch gesehen würde ich aber nicht sagen, dass eine Ducati hier aufs Podium fahren kann.
Was ist mit Jonas Folger? Ihr habt ein Interview mit Stefan Bradl gehabt bei euch auf der Seite motorsporttotal.com, wo er gesagt hat, vielleicht erwarten die Fans in Deutschland ein ganz kleines bisschen zu viel von Jonas Folger.
Ja, der Stefan Bradl hat ja das in seiner eigenen Karriere miterlebt. Wie er Moto2-Weltmeister geworden ist, war er natürlich oben auf und so und alle haben sich natürlich gefreut, aber natürlich die Erwartungen dann hochgesteckt, denen er in der MotoGP dann im Endeffekt von den Ergebnissen her jetzt nicht ganz so recht, gerecht wurde. Und klar, ja, jetzt freuen sich alle, dass der Folger dabei ist. Und man erwartet natürlich auch, dass er vorne Highlights zeigen kann, die er jetzt bis jetzt noch nicht so jetzt gezeigt hat. Ich meine, man darf seine Leistung nicht schmälern. Das war schon gut, was er gezeigt hat. Auf der anderen Seite, klar, Johann Zarco hat hier auch schon richtig aufgezeigt, was er kann. Und Jonas muss einfach schauen, dass er mindestens auf dem Level von Zarco ist oder ihn vielleicht sogar schlagen kann. Ja.
Also Jonas Folger im Moment auf Platz 8 in der Gesamtwertung. Wie gesagt, Stefan Bradl, sehr lesenswertes Interview, hat sich dann auch zu den anderen jungen Fahrern geäußert, unter anderem Johann Zarco in einem Interview auf motorsporttotal.com. Lass uns noch auf einen anderen Youngster eingehen. Alex Rins, der hat sich in Austin verletzt im Training, wird jetzt nicht mitfahren. Wie löst das Team diese Absenz von ihm?
Ja, er hat sich eben im dritten freien Training verletzt, ja, wo das Wetter und die Temperaturen nicht optimal waren und manche Fahrer sind damals viele Fahrer gestürzt und er hatte eben Pech, dass er sich dazu noch verletzt hat. Er ist schon in Barcelona operiert worden, am Unterarm, am linken Unterarm. Und es ist noch offen, wann er wieder zurückkommen wird. Also es hat zuerst geheißen von den Ärzten, seine Genesungszeit wird zwischen 6 und 8 Wochen dauern. Suzuki hat jetzt für Jerez den Testfahrer Takuya Tsuda nominiert. Der ist natürlich ein unbeschriebenes Blatt in der MotoGP, er ist noch überhaupt kein Rennen gefahren, ist aber viele, viele Jahre schon in der japanischen Meisterschaft gefahren, das 8-Stunden-Rennen von Suzuka ist er schon oft gefahren und er hat die MotoGP Suzuki jetzt schon in den letzten Jahren, also seit das Comeback angekündigt war, immer wieder getestet, also er kennt das Motorrad. Es wird natürlich schwierig sein für den Japaner hier groß vorne mitzufahren, weil der den letzten Speed, den es braucht, den wird er wahrscheinlich nicht haben. Aber er hält seine erste Chance bei einem Rennen. Muss man ihm die Daumen drücken, dass es gut läuft. Und die nächste große Ankündigung ist eben, dass danach in 2 Wochen in Le Mans dass Sylvain Contoli ein Comeback feiert. Ja? Ja. Ein total überraschendes Comeback. Ja, er ist jetzt ist er nach seiner MotoGP-Karriere, die jetzt nicht so ganz erfolgreich war, in der Superbike-WM gewesen, konnte einmal Weltmeister werden mit Aprilia und fährt jetzt derzeit in der britischen Superbike-Meisterschaft für eine Suzuki. Und Suzuki hat sich da eben entschieden, dem Oldie, unter Anführungszeichen, eine Chance zu geben, beim Heim Grand Prix in Frankreich zu fahren. Also es ist schwierig zu sagen, was man dann vom Silvan Kontoli erwarten kann. Aber für die Medien ist es natürlich toll, wenn ehemaliger Weltmeister vor heimischem Publikum wieder in der MotoGP dabei ist.
Was gibt es sonst noch so News aus der Moto 2 und Moto 3? Wie sind die Chancen der Deutschen in den kleineren Klassen?
Also es gab ja Wintertests in Jerez de la Frontera schon. Und da kennen eben die Fahrer die prinzipielle Abstimmung für die Suter-Bikes vor allem, ja, wenn man jetzt auf die Deutschen schaut, Marcel Schrötter und Sandro Cortese. Also den kann man auf jeden Fall zutrauen, dass sie hier in den Top 10 mitmischen. Ja. Und vielleicht ist eine Überraschung drin, man wird sehen. Ja. Ich meine, alle Teams und Fahrer kennen Jerez in- und auswendig. Da wird wirklich jedes Zehntel oder halbes Zehntel entscheiden, jetzt in beiden Klassen, also Moto 2 und Moto 3. Und da wird sicher ein enges und spannendes Feld werden.
Wie sind die Wetteraussichten für Jerez fürs Wochenende?
Also ich habe vorhin nachgeschaut, am Freitag könnte es etwas regnen, aber Samstag, Sonntag ist dann gutes Wetter angesagt. Also es ist diesbezüglich sicher bereit für ein tolles Wochenende.
Und du freust dich drauf?
Absolut, ja. Also Jerez ist immer cool und wie gesagt, wie wir vorhin bei der MotoGP gesagt haben, wir können nicht vorhersagen, wer hier wirklich gewinnen wird. Es gibt keinen Top-Favoriten und damit kann man wirklich nur allen Motorsportfans oder auch generell Sportfans sagen, schaut euch das am Sonntag an, weil das wird sicher aufregend und spannend werden.
Es geht um 14 Uhr los.
Genau, 14 Uhr Start, ja.
Alles klar. 14 Uhr geht der Start los. Das war Gerald Dierenberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Vorschau auf das Rennen in Jerez. MotoGP, Moto2 und Moto3 sind am Wochenende in Spanien. Und das ist der Auftakt für die Europatournee dieser Motorradkünstler. Danke, Gerald.
Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.